So, Zacharia, habt ihr aufgeschlagen? Ich nehme euch kurz wieder hinein, in üblicher Art und Weise, dass wir den Gedanken wieder aufnehmen und den roten Faden und wieder in dieses Buch ankommen. Wir sind in diesem prophetischen Buch und haben in den ersten 6 Versen eine Einleitung gehabt. Durch und in diesen Versen werden wir darauf ausgerichtet, das prophetische Wort Gottes ernst zu nehmen und diesem prophetischen Wort zu glauben. Es eben nicht gleich zu tun wie die Väter, zur Zeit Hesekiels, zur Zeit Jesajas, zur Zeit Jeremias, als Gott zu ihnen sprach, das Evangelium verkündigte, sie zur Buße aufrief, sie aber eben nicht hörten und nicht umkehrten und eben auch nicht zurückschauten und sagten, stimmt, Gott hat ja schon vielfältig geredet und es hat sich doch alles erfüllt, das haben sie nicht getan und das ist die Mahnung, macht's eben nicht wie sie. So, die haben sich, haben Gottes Wort verworfen, haben damit auch Gott selbst verworfen und wurden von Gott verworfen. Es kam Gericht, es kam das Gericht über die Stadt, es gab das Gericht über Jerusalem, es kam das Gericht über Zion, über das Volk, alles zerstört und das Volk wurde in die Gefangenschaft bzw. in die Diaspora zerstreut und Gott hat sein Zorn und sein Gericht ausgegossen und es war sehr klar und sehr deutlich, warum, weil sie Gott verlassen haben. Nun ruft Gott eine neue Generation, er ruft die, die nachdem die Zeit vorbei ist und Gott sich in der Gnade wieder sich dem Volk zuwendet und sagt, kehrt um, kommt zu mir und das ist in dem Kontext, in dem wir uns sind, Zacharia und Haggai in der gleichen Zeit, sind bei der Rückführung des Volkes dabei und haben jeweils 2 Botschaften. Wir erinnern uns, Haggai, da geht es mehr um den Tempel, um das Haus und Zacharia prophezeit mehr über die Stadt und Berg Zion. Und das ist der Fokus hier. Und Gott verheißt ihnen in dieser Zeit, wir müssen das im Hinterkopf behalten. Es ist nicht so, dass dieses Volk in Babylon ist. Und dann sagen sie wie Daniel zum Beispiel, oh, die 70 Jahre sind rum. Und was ist jetzt? Was passiert jetzt? Und bitten um Gottes Eingreifen, sondern wir sind schon in der Zeit, die sind schon zurückgekehrt. Sie sind da, sie bauen am Tempel, sie bauen an der Stadt. Und Gott spricht zu ihnen. Das heißt, das ist für uns wichtig, vom Zeitpunkt hier das im Hinterkopf zu behalten. Warum? Weil wenn wir jetzt gleich lesen werden, dass Gott sich Jerusalem nochmal erbarmen wird und er redet von der Zukunft, dass er sich nochmal dem Volk bzw. dem Berg Zion nochmal erbarmen wird und ihnen Gutes tun wird, dann ist es eigentlich mit in die Situation hineingesprochen, wo sie eigentlich schon das erleben. In gewisser Weise, zwar begrenzt, so dass sie das noch nicht in vollkommener Weise verstehen und sehen, aber so spricht Gott über das hinaus, was gerade bei ihnen passiert. Und für mich persönlich, und ich möchte euch das nicht nur zeigen, ich bin mir sicher, wir wissen das, aber es ist eine gute Gelegenheit, das einzuüben in einer guten Gewohnheit. Wie lesen wir so diese Texte? Wie lesen wir solche Prophetien? Und wir lesen es eben nicht als ein Geschichtsbuch, dass wir wissen, okay, Gott hat sich Jerusalem zugewandt, hat sich dem Volk, dem Berg Zion zugewandt und hat versprochen, es noch einmal zu tun und dann wird es geschichtlich einfach nochmal passieren. Sondern wir lesen das vom Kontext von Christus her, vom Evangelium her und da wollen wir diese Texte einordnen. Ich möchte euch als Hinführung noch einmal, nochmal aus Ausrichtung und Klarstellung, etwas zeigen, mit euch nochmal lesen, bevor ich nochmal in diese Verse mit euch zurückkehre. Für den einen oder anderen nochmal ist das vielleicht wieder eine Wiederholung, für den anderen vielleicht aber neu und vielleicht zur Festigung. Wenn ihr mit mir in den Epheserbrief geht, ganz kurz, wir kommen sofort gleich wieder zu Zacharia, aber als Hinführung und als Einstieg nochmal den Epheserbrief. Epheserbrief. Ich liebe in dieser Bibel den Epheserbrief aufzuschlagen. Meine aktuelle Bibel ist gerade in Reparatur. Die ist auch schon durch. Und so musste meine alte Bibel aus der Rente zurück. Und wenn ich das anschaue, das ist einer der ersten Briefe, die ich in einer Gemeinde kontinuierlich gepredigt habe. Und das ist so zerflettert und so braun schon die Seiten. Ich liebe das. Das ist schon so antik. Sieht aus wie schon bei Luther, habe ich das Gefühl. Epheserbrief, Kapitel 2, wenn ihr da mit mir hineingeht, ab Vers 11. Nachdem Paulus deutlich gemacht hat, dass Christus auferstanden ist, dass Christus zu Rechten Gottes sitzt, dass in ihm uns all der Segen geschenkt ist in Christus Jesus, dass wir mit ihm lebendig gemacht worden sind aus Gnade und aus Glauben und das alles nicht aus euch und aus uns. Nachdem er das festgemacht hat, geht er jetzt hin und sagt, was es bedeutet, welche Konsequenz hat Christus. Und er macht deutlich, dass Christus nicht nur für die Juden diesen Segen gebracht hat, nicht nur die Juden mit Gott versöhnte, nicht nur den Juden Frieden brachte, den Gott verheißen hat, sondern auch eben Nationen. Das ist fundamental und sehr wichtig. Ich möchte euch das nochmal deswegen sagen, weil bis heute lesen viele Kinder Gottes die Bibel so, dass sie sagen, das Neue Testament ist offensichtlich für uns und beim Alten Testament ist natürlich auch für uns, aber nur bedingt. Das heißt, wir müssen immer unterscheiden und prüfen, ist das für das Volk Israel oder ist das für uns? Sind diese Verheißungen, diese Prophetien, sind das für uns oder für das Volk Israel? Wenn zum Beispiel, wenn Gott sagt, dass er sein Volk wieder sammeln wird, dass er Jerusalem wieder aufbauen wird, dass er ihnen die Städte voller Segen und Überfluss schenken wird, dann sagen ganz viele, das gilt nicht uns. Denn wir wohnen eben nicht in Jerusalem und das ist das Volk Israel und sie kriegen all diese Dinge. Und das ist nicht unsere Verheißung. Also nehmen wir sie als die Verheißung für Israel, aber mit uns hat das nichts zu tun. Und die große Herausforderung für jeden Leser der Schrift und des Alten Testaments, vor allem der Kinder Gottes, ist immer zu prüfen, was gilt uns, was gilt uns nicht, was gilt uns, was gilt uns nicht. Und so wird die Bibel, das Alte Testament, zerpflückt. Und an zwei verschiedene Adressaten sozusagen adressiert. Das eine Volk Gottes und das andere Volk Gottes. Deswegen hat verschiedene Bündnisse, verschiedene Wege, verschiedene Rettung, verschiedene Verheißungen. So lesen wir die Bibel nicht. Offensichtlich, es ist ein Buch mit einer Botschaft für ein Volk. Und das macht Paulus deutlich in diesem Brief. Jetzt ist es wichtig, dieses Geheimnis, warum ich es euch gleich vorlese, diese Wahrheit, nämlich, dass es nur ein Volk gibt, und alle Verheißungen in Jesus Christus allen zu gleicher Zeit gilt. Das war früher nicht offensichtlich. Es war früher noch nicht offenbart. Es war früher noch nicht so klar. Obwohl, wichtig, obwohl diese Dinge von Gott schon verheißen, obwohl verkündigt und aufgeschrieben worden sind, war das für die höhere damaligen Zeit und die Leser damals nicht verständlich. Wenn sie an das Volk Israel gedacht haben, wenn sie an Jerusalem gedacht haben, wenn sie an Berg Zion gedacht haben, dann war es für sie offensichtlich, es ist das nationale Jerusalem, es ist der Berg, da wo der Tempel draufsteht, Berg Zion, und es ist natürlich das Volk Israel, das nach dem Fleisch, und Jerusalem, diese Stadt dort. Für sie gab es keine andere Option. Und obwohl Gott aber schon im Alten Testament über diese Dinge sprach und darüber hinaus auf spätere Zeiten etwas verheißen hat, was größer ist als in ihrem Verständnis, konnten sie es noch nicht verstehen. Und wisst ihr warum? Weil Christus noch nicht da war. Christus war noch nicht da und hat all das erfüllt. Christus war noch nicht da und hat seinen Geist noch nicht in dieser Weise ausgegossen über alle, dass sie in diese Erkenntnis kommen. Aber dann kam Christus und das ist jetzt wichtig. Jesus Christus kam und hat gesagt, das bin ich. Und das ist die Erfüllung und das ist die Verheißung und hat diese Dinge aufgezeigt und gelehrt und erfüllt, sodass jetzt dieses kein Geheimnis mehr ist. Es ist jetzt offenbart, es ist jetzt klar. Und das Herrliche ist, in Jesus Christus gehört alles zusammen. Ich lese euch das vor, ab Kapitel 2, ab Vers 11 heißt es, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittenen genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit, und jetzt ist wichtig, schaut mal, ohne Christus wart. Und das bedeutet, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und Verheißungen und hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Schaut mal, ohne Christus sein bedeutet kein Anteil an irgendeiner Verheißung. Wenn man Christus nicht hat, kannst du die Bibel nicht lesen und jetzt sind wir im Alten Testament und kannst das, was Gott da versprochen hat, kannst du nicht für dich in Anspruch nehmen. Übrigens auch nicht in den Psalmen, spielt keine Rolle. Du kannst keine Verheißung für dich in Anspruch nehmen und schon gar nicht als Heide. Schon gar nicht, als Jude. Kannst du dich machen. Jetzt ist wichtig. Ohne Christus bedeutet keine Verheißung, kein Bürgerrecht, kein Anteil. Und jetzt, was bedeutet aber mit Christus? Was hat Christus geschaffen? Lest mal mit mir Vers 13. Jetzt aber, und wann hat Paulus das geschrieben? Vor 2000 Jahren. Und dann hat er gesagt, jetzt, oder? Das heißt, dieses Jetzt ist schon lange aktiv. Das ist nicht etwas, was irgendwann passieren wird. Es ist schon am Wirken. Und dann sagt er, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das ist das. Ihr wart so weit weg, ihr habt keinen Anteil an dem. Liebe Geschwister, warum sage ich euch das? Wenn ich gleich mit euch die Sacharja durchgehe und nochmal diese Verse der ersten Nachtvision anschaue. Für uns, wenn wir nicht in Christus sind und Christus nicht haben, bringt das alles gar nichts. Hat übrigens keine Auswirkung und keine Hoffnung, keine Verheißung. Wir haben nichts von dem Versprechen, die hier gegeben werden, wenn wir nicht in Christus sind. Aber wenn wir in Christus sind, sind wir nicht weg. Wir sind nah. Wir sind nah geworden. So nah, schaut mal Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er hat, Vers 14, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat ja das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt und die zwei Frieden stiften, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Von wem redet er hier? Wer sind die beiden, die in Feindschaft stehen? Wer sind die beiden, die getrennt hat das Gesetz, das hier weggeschafft wird? Juden und Heiden. Und jetzt sagt, in Christus wurde alles, was sie getrennt hat, weg und zueinander. Ich denke immer wieder darüber nach, neulich, vielleicht wird der eine oder andere verstehen, was ich meine. Es gibt immer so verschiedene Gründe, warum manche in bestimmten Gemeinden nicht gehen. Und das gar nicht, meine ich, in erster Linie wegen Theologie. Oder weil es keine geistliche Nahrung gibt, darüber rede ich nicht, sondern da gibt es so Zwistigkeiten. Da gibt es irgendwelche Probleme, irgendwie familiäre Geschichten oder persönliche Geschichten. Und sage, ich kann nicht dahin gehen, weil da war mal was. Eigentlich würde ich gern dahin gehen, eigentlich schöne Gemeinde und Lehre, alles gut, aber ich kann nicht hingehen, weil da war halt was. Ich komme mit dem nicht klar und er kommt mit mir nicht klar und dann gehe ich lieber nicht hin. Und dann denke ich an das. Was hat Christus geschaffen? Was ist die Wirkung seines Blutes? Er hat aus denen, die miteinander nicht können, hat er eins gemacht. Gibt es etwas, was zwischen Menschen steht, darf und kann in Christus Jesus? Und der Paulus sagt, nichts. Das heißt, es gibt keinen Grund. Und wenn Christus uns mit uns versöhnt hat, mit Gott, sollten wir uns auch miteinander versöhnen, oder? Es darf nicht zwischen uns geben, dass wir sagen können, als Kinder Gottes, ich kann mit denen keine Gemeinschaft haben. Wenn du was isst, geh hin, räum es aus in Christus Jesus. Bitte um Vergebung oder sprich darüber und räumt es weg. Bringt ans Kreuz. Aber es darf nichts geben in Christus Jesus, was Kinder Gottes trennt. Denn wir sind eins. Wir sind absolut eins in Christus Jesus. Es darf nichts geben. Von daher ist ein herrliches Wunder. Jetzt schreibt er darüber, was es bedeutet, welche Konsequenzen das hat. Ich nehme euch in Vers 21 mit hinein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Merkt euch das. Eine Behausung Gottes im Geist. Dort wohnt. Das heißt, das ist das neue Haus. Das ist der neue Tempel. Da wohnt Gott. Und zwar im und durch Geist. Und zwar in ihm, in Christus und durch Christus. Und zwar in den beiden, in Juden und Heiden. Kein Unterschied. Es gibt nur ein Haus. Es gibt nur eine Stadt. Es gibt nur ein Berg. Es gibt nur ein Volk. Es gibt nur eine Verheißung, ein Bund, eine Taufe, ein Herr. Kennen wir, oder? Im Epheserbrief wird er später das alles sagen. Es gibt nur eins. Es gibt nicht unterschiedliche. Und dann kommt er zum Kapitel 3. Und das ist, worauf ich hinaus möchte hauptsächlich. Schaut mal Kapitel 3, Vers 1. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene, Christi Jesu, für euch, die Nationen, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Also er erinnert und sagt, wisst ihr, was meine Berufung ist? Euch Heiden etwas zu erklären, euch Heiden etwas zu zeigen. Weil die Heiden das nicht wissen. Sie verstehen nicht, was Gott eigentlich geplant hat. Und Paulus sagt, das ist meine Aufgabe, es euch zu zeigen. Und was ist die Aufgabe? Vers 3. Denn mir ist durch Offenbarung und jetzt das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Also, Gott hat ihm etwas gezeigt, Offenbarung. Nicht selbst studiert, nicht selbst gelernt, nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen. Es wurde ihm gegeben. Zweitens, es ist ein Geheimnis, das muss gezeigt werden. Und dann drittens sagt er das Geheimnis des Christus. Es geht um Christus. Und dann kommt er zu dieser herrlichen Aussage, was ist das Geheimnis des Christus? Vers 5. Dass in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Jetzt ist wichtig, schaut mal, würden wir vor 2000 Jahren leben, könnten wir Sacharja nicht anders verstehen, wie damals die auch verstanden. Wir könnten es auch nicht begreifen und würden wahrscheinlich immer noch so lesen, wie vielleicht heute viele es lesen. Aber wir leben in einer anderen Zeitepoche, in einer anderen Zeit, heilsgeschichtlichen Zeit, in der Zeit, in der Gott das offenbart hat. Warum sage ich euch das? Wenn wir das Sacharja lesen, dann müssen wir so lesen, wie Gott es Apostel Paulus und den Propheten offenbart hat und dieses Geheimnis geöffnet. So müssen wir es lesen. Wir haben keine andere Wahl. Lesen wir so nicht, lesen wir es wie die Väter. Von denen Gott aber von vornherein gesagt hat, macht nicht den Fehler, lest nicht wie die Väter. Denn ihnen wurde das Geheimnis noch nicht offenbart. Uns schon. Wir müssen es jetzt so lesen, wie Apostel Paulus es las. Wie Jesus ihn erklärte, wenn Petrus und Johannes und alle danach das Alte Testament erklärten. So muss man es lesen. Und was brauchen wir für eine Brille? Wir lesen weiter, Vers 6. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Die Nationen sollen, und jetzt wichtig, was? Mitglieder am gleichen Leib sein, nicht unterschiedlichen Leib. Liebe Geschwister, allein wenn man das liest, ist doch offensichtlich, oder? Es gibt und darf keine andere Interpretationsmöglichkeit mehr geben. Es gibt ein Leib, wichtig, es gibt ein Volk, ein Zion, ein Jerusalem. Und die Nationen haben Anteil daran. Sie haben Anteil an diesem Leib, einen Anteil an diesem Volk. Und dann sagt er, und Mitteilhaber der, und jetzt wichtig, der Verheißungen. Was sind Verheißungen? Versprechen. Versprechen wessen? Gottes. Jetzt gehen wir gleich zurück zu Sacharja und ich zeige euch dieses Versprechen. Bevor, versteht ihr, warum ich euch wieder abhole und euch auch diese Dinge wiederhole? Das heißt, wenn wir uns jetzt die Verheißungen anschauen, die Gott durchs Buch und durch den Propheten Sacharja gesprochen hat, dann wissen wir jetzt aber aus der Sicht des Neuen Testaments, die gelten uns auch, die können wir in Anspruch nehmen, die sind für uns. Und da müssen wir natürlich uns die Frage stellen, wie sind sie für uns? Müssen wir jetzt alle nach Jerusalem und da zum Berg Zion und so? Offensichtlich nicht. Und diese Brille brauchen wir, dieses Verständnis brauchen wir, dass wenn wir jetzt über die Verheißung Gottes reden, wir sie verstehen in Christus Jesus. Und dann ist dieses Buch Sacharja nicht mehr so dunkel und so schwer. Und auch die Verheißung müssen wir nicht überlegen. Ich kriege immer wieder so Nachrichten. Was ist mit dieser Stelle? Spricht es jetzt von diesem Israel oder von diesem Israel? Vom Israel nach dem Fleisch oder von Israel nach dem Geist? Ich sage, wenn du in Christus bist und das liest, liest du es immer in Israel nach dem Geist. Das ist die Perspektive. Also zurück zu Sacharja. Zurück zu dem ersten Traum. Nachdem also die Ausrichtung und die Mahnung, das prophetische Wort richtig zu hören und anzunehmen, ich hoffe, wir haben jetzt wieder die Spur und haben jetzt die Perspektive, die wir brauchen in Christus. Das ist die wichtige Perspektive. Bekommt Sacharja diesen ersten Traum, den haben wir aber auch schon miteinander angefangen anzuschauen. Und er sieht einen Mann als erstes. Und einen Mann, der in einem Tal bei den Myrten schöne, wohltuende Bäume, Pflanze. Eine Pflanze, die beruhigend ist, die antidepressiv ist, die stresslösend ist, eine Pflanze, die wohltuend ist. Und in dem Kontext der Schrift, das habe ich versucht, letztes Mal anhand von Jesaja aufzuzeigen, wenn Gott von Segen spricht, dann spricht er von Myrten, unter anderem. Neben verschiedenen anderen Pflanzen, die in der Wüste sprühen und das ein Bild für Segen Gottes darstellen, neben Disteln und Dornen, das ist nicht Segen, das ist Fluch. Gehören zu den Pflanzen, die repräsentativ vom Guten sprechen, vom Segen Gottes sprechen, da gehören Myrten. Das heißt, als Zacharia den Traum bekommt und in dem Traum einen Mann sieht, sieht er ihn wo? Bei diesen Myrten. Das heißt, er sieht ihn auf dem Boden. Übrigens, Tal ist nicht Berg, richtig? Auf dem Berg muss man hoch, anstrengend. Im Tal easy going. Da kann man sich ausruhen. Das ist das. Das ist ein Bild der Ruhe, ein Bild des Friedens, ein Bild der Sicherheit. Nicht Arbeit, nicht Anstrengung, sondern es ist ein herrliches Bild, das erstmal Frieden verspricht. Und er sieht dort einen Mann und dieser Mann ist da an diesem Ort, an dem Friedensort. Und dieser Mann wird uns hier vorgestellt als der Engel des Herrn. Ihm folgt eine ganze Armee, eine Schar. So, er reitet auf dem Pferd und ihm folgen eine ganze Armee, aufgeteilt in drei Abteilungen mit verschiedenen Farben, Kennzeichnungen. Und sie reiten ihm hinterher, eine Riesenarmee. Die folgen dem Herrn der Herrscharen, die Armee des Herrn der Herrscharen. Und das sieht er. Wer ist dieser Mann? Der wird uns hier identifiziert, zuerst in Vers 8, schaut mal mit mir, Kapitel 1, Vers 8. Ich schaute des Nachts und sehe einen Mann auf einem roten Pferd. Und dann heißt es, und er hielt zwischen den Myrten. Da ist dieser Mann. Dieser Mann wird uns dann vorgestellt als der Engel des Herrn. Schaut mal Vers 9. Und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Er spricht also diesen Mann an. Und der Engel, der mit mir redete, spricht zu mir. Ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Seht ihr das? Also, es ist die Rede von einem Mann. Aber jetzt lernen wir, dieser Mann ist der Engel des Herrn. Und dann wechselt es wieder und dann heißt Vers 10. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, merkt ihr das? Es hielt der Mann zwischen den Myrten, antwortete und sprach, das sind welche, die der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und dann heißt es, und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. Also, da hält nicht der Engel des Herrn zwischen den Myrten und der Mann zwischen den Myrten, sondern es ist eine, das heißt, der Mann zwischen den Myrten ist der Engel des Herrn. Und das ist wichtig erstmal, dass wir verstehen, wer hier redet, wer hier sich offenbart, wer zu Zacharia redet und hier spricht. Es ist der Engel des Herrn. Und ihm folgt eine ganze Schar. Als kurze Erinnerung wieder, für uns ist nicht wichtig, warum sind es drei? Für uns ist auch nicht wichtig, warum die Farben? Denn danach fragt Zacharia nicht und das erklärt auch der Engel des Herrn nicht. Er sagt nicht, übrigens, die Farbe bedeutet das und die drei sind deswegen, weil sie vom Herrn kommen. Würde ich halt natürlich sagen, drei ist eine gute Zahl. Würde uns der Engel das erklären, könnten wir das natürlich das auch annehmen und wäre nicht verkehrt ist dabei. Wir brauchen jetzt aber auch in diese Pferde und diese Farben jetzt nicht anfangen, Medo-Persien und Griechenland und was weiß ich alles reinzulegen, was auch getan wird unter anderem. Weil es hier nicht steht. Wir wissen nur, hier ist eine Schar, die diesem Mann bei den Myrten, dem Engel des Herrn, folgt. Und der Zacharia will wissen, was sind diese? Wer sind sie? Interessiert nicht, wie sie aussehen, interessiert nicht die Zahl, interessiert nur, wer sind diese da? Und der Engel des Herrn erklärt, schaut mal, er sagt auch, Vers 10, und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach zu mir, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Ah, okay, es ist eine Armee des Herrn. So, das Bild ist folgendes. Ich persönlich denke, der Grund, warum uns diese verschiedenen Pferde, drei und mit verschiedenen Farben, uns gezeigt wird, es soll einfach eine Armee darstellen mit verschiedenen Abteilungen. So, das ist das Bild, das wir haben. Aber das ist für uns nicht entscheidend. Entscheidend ist es, sie wurden von dem Herrn gesandt. Von dem Herrn der Herren wurden sie gesandt. Von dem Herrn der Herrscharen wurden sie gesandt. Es sind also Boten Gottes, die ausgesandt sind. Wenn wir die Schrift studieren, wissen wir, wenn dem Engel des Herrn folgt, eine Engelschar. Das sind dienstbare Geister in der Himmelswelt, die dazu ausgesandt sind. Das Buch des Studiums, das Offenbarung macht das deutlich. Auch letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass es Engel Gottes sind, die ausgesandt sind auf der ganzen Erde und auch auf der Erde umher streifen. Und kennt ihr diesen Begriff Engel und dann auf der Erde umherziehen, umherstreifen, zurück zu Gott kommen und Rechenschaft geben? Wir kennen es vom Hiob. Nur einer kam zurück und ist umhergezogen und kam und hat Hiob gesehen, kennengelernt und sagte, oh, nee. Und fing da an, Pläne zu schmieden, diesen Mann abzubringen, Gott zu verherrlichen. Das ist die gleiche Begrifflichkeit. Gott sendet aus und sie kommen zurück und geben Rechenschaft. Nun, an dieser Stelle nur ganz kurz. Wir haben hier ein Bild. Schaut mal, Zacharia sieht etwas und für ihn ist nicht, er sieht keinen Dokumentarfilm. Er sieht auch kein so Geschichtsbuch, in dem sie, weil dann könnte er sagen, ah klar, das ist das und jetzt erkenne ich das. Er sieht ein Schauspiel, er sieht ein geistliches Bild und er sagt, was bedeutet das, was bedeutet das? Diese Bilder muss man interpretieren, diese Bilder muss man deuten. Und darum hat er einen Dolmetscher an die Seite gekriegt. Und das ist ein Engels, also ein Gottesdolmetscher. Es kommt einer, der es übersetzt. Und das ist ein Engel des Herrn. Er kann die Sprache sprechen, er kann Gottes, habe ich was Falsches gesagt? Was habe ich Dolmetscher gesagt? Gell? Ah, ich denke, hey, was habe ich so Cooles gesagt? Alle sind so glücklich, ich finde es toll. Ich habe halt einen Begriff erfunden, Dolmetscher. Also ganz doller Manager. Wie? Dolmetscher. Übersetzer ist doch besser, gell? Finde ich auch. Doll. Merkt euch den anderen Begriff. Ich sage Übersetzer. Ja, schon wieder. Ich krieg's immer wieder hin, gell? Ach, wie schön, dass der Herr in den Schwachen mächtig ist. Übersetzer. Und also bekommt er einen Übersetzer an die Seite und er deutet diese Dinge, er erklärt diese Dinge. Und diese Botschaft kommt direkt von Gott. Wichtig, es ist, diese Botschaft kommt direkt von Gott. Und der Übersetzer, er spricht im Namen Gottes. Und er spricht so im Namen Gottes, dass eigentlich Gott hier spricht. Das ist ein Engel des Herrn und wenn der Engel des Herrn spricht, redet Gott. Genau genommen redet unser Herr. Und unser Herr kennen wir, gell? Durch wen Gott zu uns redet? Durch seinen Sohn. Von daher können wir sagen, dass dieser Engel des Herrn eine präexistente Offenbarung oder Manifestation Christi ist. Denn Gott spricht nur durch seinen Sohn, schon auch im Alten Testament, weil vor grundlegender Welt der Plan von Gott gefasst ist. Wenn Gott gesprochen hat, dann nur durch seinen Sohn. Niemand kann Gott schauen, oder? Und am Leben bleiben. Nicht mal Mose. Der nur eine Kleinigkeit es nicht geschafft hat. So, niemand kann Gott schauen. Und als Gott ihm Mose sich offenbart, und weil Mose diese Herrlichkeit sehen will, offenbart sich Gott in seinem Sohn voller Gnade und Wahrheit. Der gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn. Jahwe. Und das ist, Jahwe ist unser Herr. Das, die andere Umschreibung des griechischen Wort vom Hebräischen und dem Griechischen ist das, was im Neuen Testament für Jahwe, so wird unser Herr Jesus Christus angesprochen. Das ist der Herr. Also, wen haben wir? Ich möchte euch das auch gleich zeigen, diesen Engel des Herrn. Es ist letztendlich der Bote Gottes und der in einer Manifestation, dass in menschlicher Gestalt, aber nicht wie in der Menschwerdung. Das ist keine Menschwerdung. Er nahm nur die Gestalt eines Menschen an. Er sah aus wie ein Mensch. Nicht nur wie ein Mensch, er sah aus wie ein Mann. Darum ist es immer wieder die Rede, der Mann. Und dann wechselt hier Zacharia, er sieht einen Mann und dann weiß er, Engel des Herrn. Dann sieht er den Mann, das ist Engel des Herrn. Und darum hier auch in dem Text wird immer geswitcht. Manche Übersetzer verstehen das nicht und sagen, das sind zwei Personen. Ein Mann und ein Engel des Herrn. Manche glauben, dass dieser Mann Zacharia ist, der auch bei den Myrten ist und der Engel des Herrn mit ihm redet. Nein, dieser Mann ist eben der Engel des Herrn. Und er redet, er erklärt ihm, er offenbart ihm den Willen Gottes. Er offenbart ihm das, was zu wissen ist. Gott spricht durch seine Engel. Er sendet seine Engel. Ich möchte euch diese Dimension einfach nochmal ans Herz legen, dessen bewusst zu sein, dass um uns herum, und wir sehen es nicht, ein geistlicher Kampf tobt. Ein geistlicher Kampf tobt. Um diese Welt und um Gottes Kinder. Und da passiert mehr, als wir erahnen. In all den Dingen, wenn wir oberflächlich sehen wir die Nationen gegeneinander und miteinander, all diese Dinge. Da sehen wir Menschen, wir sehen ihre Pläne und eben, oder vielleicht sehen wir sie nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Aber dahinter tobt ein geistlicher Kampf. Ich möchte eine Stelle euch vorlesen, weil ich letztes Mal sie eigentlich vorlesen wollte, aber sie nicht so direkt gefunden habe. Das ist, wenn ihr ins Buch Daniel mit mir geht. Noch einmal ganz kurz, ist nicht weit zu blättern, zurück. Daniel, der Vielgeliebte, könnt ihr euch erinnern, der sucht nach Verständnis Gottes und er bekommt auch die Offenbarung. Und jedes Mal, wenn er etwas verstehen will, dann sendet Gott einen Engel, der es ihm erklärt. Schaut mal in Kapitel 8 nochmal Daniel ab Vers 15. Nachdem Daniel eine Vision, einen Traum vom Widder und Ziegenbock gesehen hat, wie sie miteinander kämpfen und gegeneinander kämpfen, hat er keine Ahnung, was das ist. Und dann ab Vers 15, schaut mal Kapitel 8, Daniel ab Vers 15. Und es geschah, als ich Daniel die Vision gesehen hatte, da suchte ich Verständnis darüber. Schön, oder? Ich ermutige euch alle, Verständnis zu suchen. Sucht Verständnis, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr die Schrift lest, sucht Verständnis. Fühlt euch übrigens nicht irgendwie minderwertig oder als schlechter, unwissender Christ, wenn ihr sagt, ich verstehe ich nicht. Daniel verstand es auch nicht, Zacharia verstand es auch nicht. Die Jünger verstanden es auch nicht. Und man fragt, und das ist das Schöne, fragt den Herrn. Daniel sucht Verständnis, dann heißt Folgendes. Und siehe, da stand vor mir einer, sein Aussehen war das Aussehen eines Mannes. Merkt ihr? Wieder ein Mann. Und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, der rief und sprach, Gabriel, lass diesen Erscheinung verstehen. Oh, dieser Mann ist Gabriel gewesen. Wir kennen ihn sogar mit Namen. Einer der höchsten Engel. Einer der mächtigsten Engel. Überlegt euch mal, Gott sendet dem Daniel einen der höchsten Engel. Und sagt, Gabriel, erzähl es ihm. Erklär es ihm. Schöner Name, Gabriel, gell? So, und dann beginnt da Gabriel es uns zu erklären. Und Vers 17 heißt es, und er trat an den Ort, wo ich stand. Und als er herantrat, erschrak ich und fiel ich nieder auf mein Angesicht. So herrlich war dieser Engel. Er aber sprach zu mir, merke auf, Menschensohn, denn diese Vision gilt für die Zeit des Endes. Das heißt, das, was du gesehen hast, das geht über das hinaus, was du gerade erlebst und siehst. Wichtig. Das, was wir hier haben, Gott erklärt und verheißt das Ende hier. Dann machen wir einen kurzen Sprung in Kapitel 9. Wir finden das Gleiche hier. Daniel, und das ist jetzt für uns wichtig, Daniel 9. Wir sind, merkt euch hier, bei der 70-Jahr-Woche. Bei dieser ganz wichtigen Stelle, die weichenstellend für die meisten Theologie ist und meistens das Verständnis von Endzeit, tausendjährigem Reich, dem Antichrist. Das ist die Stelle und das ist der Abschnitt, der als Fundament von allen Dispensationalisten ist. Und wenn diese Stelle, je nachdem wie man versteht, ab von da aus werden alle Weichen gestellt. Je nachdem wie man das versteht, versteht man es so und sieht das oder so. Je nachdem wie man es versteht, sieht man entweder in diesem Text Jesus oder man sieht den Antichrist. Und ich möchte damit sagen, es ist gravierend, ob man Christus sieht oder den Antichrist, oder? Da muss man sich schon ziemlich sicher sein, bevor man etwas behauptet. Denn entweder ich behaupte, das ist Christus und eigentlich ist es der Antichrist, was schlimm wäre, oder genauso schlimm oder mindestens noch schlimmer zu sagen, das ist der Antichrist, aber es ist Christus. Und von daher müssen wir Klarheit da über diesen Abschnitt haben. Und der Kontext ist das, Daniel liest Jeremia, sieht die 70 Jahre des Gerichtes Gottes über sein Volk sind vorbei und er betet. Er tut nicht nur Buße, er fragt sich, Herr, was passiert jetzt? Das ist wichtig. Was passiert mit deinem Volk? Was passiert mit deiner Stadt? Was passiert mit Zion? Was passiert mit dem Tempel? Was ist dein Plan für Jerusalem? Das ist wichtig. Was ist dein Plan? Und in dieses Suchen, in diesen Fragen, sendet Gott wieder den Engel, nämlich Gabriel darf nochmal kommen und Gottes Plan für Jerusalem erklären. Und Gott erklärt durch Gabriel und sagt, Daniel, ich habe 70 Siebener, nicht 70 Jahre, nicht 70 Jahrwochen. Ich habe 70 Siebener, heißt das. Das heißt, sieben ist eine von Gott ganze Zeit, oder? 70 Siebener, ich habe einen Zeitraum festgelegt, einen bestimmten Zeitraum festgelegt, einen ganzen Zeitraum festgelegt und in dieser Zeitraum werde ich alle meine Verheißungen erfüllen. Ich werde die Stadt wieder aufbauen und dann wird der Messias kommen und der Messias wird sterben, der Messias wird wieder auferstehen, der Messias wird einen neuen Bund schließen mit diesem Volk. All die Opfer werden aufhören, die braucht man nicht mehr, weil er das wahre Opfer sein wird. Und dann werde ich diese Stadt wieder vernichten und zerstören. Das hat Gott versprochen. Daniel. Und liebe Geschwister, genau so ist es passiert. Genauso ist es passiert. Das heißt, das hat sich erfüllt, so wie Gott es gesagt hat. Und damit das versteht, schaut mal Kapitel 9, Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünden und die Sünden meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg, was ist dieser heilige Berg? Zion. Also das ist, was Daniel, er fleht für diesen Berg Zion, vor Gott, dem Herrn, mein Gott, hinlegte. Und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel, den ich am Anfang der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, wie gut es einer Bescheid weiß, gell? Er wusste Bescheid, nicht Daniel, und er wusste Bescheid. Also, wieder, schaut mal, er betet, und was schickt Gott? Ein Boten. Ich ermutige euch, wenn ihr Dinge nicht versteht, betet, fragt den Herrn. Ich möchte sogar euch ermutigen, zuerst immer den Herrn fragen, bevor ihr mich fragt, einen Kommentar fragt, einen Lexika oder Google oder sonst irgendwas. Fragt den Herrn. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal hier Zeugnis gegeben, welche Wunder ich erlebt habe beim Studium. Hände gefaltet, ich las und sage, Herr, ich verstehe es nicht. Und ich bete, ich flehe, dann mache ich meine Augen auf, lese wieder und ich denke, und was habe ich nicht verstanden? So, Gott, ich kann sagen, ich lüge nicht, Gott weiß es. Und ich denke, wie klar ist das? Gänsehaut gekriegt. Dann habe ich wieder gebetet, Gott gepriesen und gelobt und sagt, Herr, wie gewaltig bist du? Er offenbart, er schenkt. Beten wir um Erkenntnis, um Verständnis seines Willens. Und so bei Daniel auch. Und wieder erscheint ein Engel. Und wieder erklärte, versteht ihr, Daniel sieht Visionen, Daniel sieht Träume, all diese mit Hörnern und Tieren und alle spekulieren, was das alles bedeutet. Daniel sagt, Herr, ich verstehe es nicht. Wir verstehen alles, gell? Daniel versteht es nicht. Und er sagt, bitte erklär es mir. Und er erklärt ihm. Und so wie er es erklärt übrigens, so sollten wir es auch annehmen. Jetzt geht mir ins Kapitel 10, noch einmal. Und das ist die Stelle, von der ich letztes Mal sprach, aber die nicht sofort fand. Daniel bekommt eine weitere Offenbarung, einen weiteren Besuch. Wo steige ich ein? Ab Vers 4. Kapitel 10, ab Vers 4. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann mit Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie das Türkis und sein Gesicht und das Aussehen eines Blitzes. Wisst ihr, wen er hier sieht? Nicht Gabriel, Engel des Herrn. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie Anblick von glatter Bronze. Kommt euch diese Sprache bekannt vor, dieses Bild? Das ist die Beschreibung von dem Menschensohn aus Offenbarung Kapitel 1 zum Beispiel. Als Johannes ihn sieht und sagt, und ich sah gleich eines Menschensohn und seine Augen, seine Haare und Füße, Bronze, das ist die Umschreibung. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Wolke, einer Volksmenge. Da in Offenbarung heißt es Riesenmeeresrauschen, richtig? Also eine gewaltige Erscheinung. Jetzt, er sieht, und jetzt schaut mal in Vers, wo steige ich ein? Ich nehme euch mit ab Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf. Wisst ihr warum? Er bricht zusammen. Er kann diese Herrlichkeit nicht schauen. Und eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann. Das ist eine tröstliche Ansprache, da kann man wieder aus dem Koma wieder zurückkommen. Gell? So, voller Schrecken und Furcht. Und dann sagt, du viel Geliebter. Eine andere zu sagen, Art zu sagen, fürchte dich nicht. Vers 11, weiter. Achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und stehe und auf deinem Platz. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hattest, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Ich liebe diese Aussage. Schaut mal, vom ersten Tag, als du auf die Knie gingst, als du dich vor Gott gedemütigt hast, das heißt ehrlich zugegeben hast, Herr, ich verstehe es nicht. Ich bin ein Sünder, ich brauche deine Offenbarung, das ist, als du mit der richtigen Haltung zu Gott kamst, das Wort wurde sofort erhört. Aber er hat nicht sofort die Erhörung erlebt. Wisst ihr warum? Lest mit mir. Dich zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und um deine Worte willen bin ich gekommen. Wie herrlich ist das? Dein Gebet ist erhört, also muss ich kommen. Gott hat mich gesandt. Und jetzt schaut mal. Aber der Fürst des Königreichs von Persien stand mir 21 Tage entgegen. Boah, sogar konkrete Zeit. Das heißt, der Engel des Herrn ist unterwegs zu Daniel. Aber da gibt es einen geistlichen Kampf. Und dieser geistliche Kampf dauert sogar 21 Tage. Und Daniel sitzt da und denkt, oh Herr, er hört mein Gebet nicht. Gell? Wie oft ist das bei uns so? Wir beten und erwarten, dass der Herr sofort uns diese Dinge gibt. Und dann gibt er nicht sofort und denken wir, okay, er hört nicht. Aber die Schrift sagt, an dem Tag, wo du dich gedemütigt hast und geredet hast, das Wort ist bei Gott angekommen und ich bin gekommen. Aber es dauert. Es findet ein geistlicher Kampf statt. Und dann ist es, jetzt wird es herrlich, schaut mal. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam mir zu helfen. Und ich wurde entbehrlich bei dem Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Darum geht's. Wisst ihr, warum der König von Persien, der Fürst von Persien, das bedeutet, da gibt's nicht nur in der Engelswelt des Herrn der Herrscharen eine Hierarchie von Engeln, die höhere und größere Macht und niedrigere Macht haben, sondern natürlich von den gefangenen Engeln auch. Und da gibt's genauso Fürsten und Gewalten in der Himmelswelt. Lesen wir vom Epheserbrief, gell? Das heißt, da gibt's auch höhere und niedrige Engel in dem Sinne von Macht und Stärke. Und dann heißt es, da gibt's einer, der will es verhindern, dass die Offenbarung Gottes bezüglich des Planes seines Volkes an uns kommt. Da kämpft ein, versteht ihr, da findet ein geistlicher Kampf statt. Und da sorgen welche dafür, dass es nicht einfach offenbart wird. Aber wie schön, dass es Michael gibt, gell? Und das ist einer der ersten Fürsten, heißt es. Es bedurfte eines mächtigen Engels. Und er kam mir und ich wurde entbehrlich. Wie schön. Ich konnte gehen, weil der hat einen Kampf übernommen. Dann konnte ich gehen. Wir bekommen wirklich einen kleinen Einblick in diese Dimension für den geistlichen Kampf, der stattfindet. Ich bin Gott dankbar, dass ich diese Brille nicht habe. Ich wäre wahrscheinlich wie Daniel nur am Boden und voller Furcht und Zittern und permanent im Koma. Und wenn ich aufwache, wird wieder in Macht fallen. So, ich weiß nicht, ob ich verkraften würde, diesen Kampf zu sehen. So, uns genügt diese Sicht auf diese Welt, richtig? Macht uns auch Angst, gell? Überfordert uns manchmal. Aber der Herr der Herren kämpft und er siegt. Und jetzt ist wichtig, das ist der Zusammenhang. Die Engel kommen, der Bote kommt, der Engel des Herrn kommt. Und er redet von was? Was ist die Botschaft? Gott sagt, ich zeige dir, was mit meinem Volk passieren wird. Und zwar am Ende der Tage. Liebe Geschwister, bevor wir weitergehen, was sind Ende der Tage? Wann haben sie begonnen? Als Jesus kam. Davon ist hier die Rede im Buch Daniel. Davon. Das Kommen Jesu Christi zu seinem Volk. Um sie, wisst ihr was, zu trösten. um sie zu stärken, um sie zu befreien, um sie zu retten, um sie zurückzurufen und rauszuholen aus dieser Welt und zu bringen zum wahren Berg Zion, zum wahren Jerusalem und sie zu vereinen, eins zu machen. Und da kommt der Engel des Herrn in dieser Herrlichkeit und offenbart sich. Jetzt, wer ist dieser Engel des Herrn? Und jetzt müssen wir ein bisschen weiser da sein. Auf der einen Seite haben wir hier, oder ich will so, es ist offensichtlich, dass dieser Engel des Herrn unser Herr Jesus Christus ist. Aber es ist eine Manifestation in einem Mann in dieser Welt, und jetzt sage ich bewusst, durch einen Engel. Dieser Engel repräsentiert Christus. Es ist nicht Christus. Er repräsentiert in einer Art der Vollmacht, in einer Art der Herrlichkeit, dass selbst Johannes in der Offenbarung, als er diesen Engel sieht, anfängt ihn anzubeten als Christus. Denn nämlich, als er die Worte hört, die der Engel spricht, hört er wen? Christus. Sieht er wen? Christus. So in diesem Abglanz der Herrlichkeit Christi kommt dieser Engel des Herrn. Und ich halte diesen feinen Unterschied wichtig, weil wir auf der einen Seite von Jesus reden, der hier redet. Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, das ist ein Engel des Herrn. Ich möchte in verbleibender Zeit euch das in einer der besten Stellen aufzeigen. Bevor ich diese Stelle euch zeige, ein paar Erinnerungen. Und dann vielleicht nächstes Mal könnte ich noch auf ein, zwei eingehen. Aber erstmal nur als Beispiel. Als als die Magd Sarais, das war die Hagar, richtig, so gelitten hat unter ihrer Herrin, ist sie abgehauen. Und wer hat sie zurückgeholt aus der Wüste? Der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn rief sie und sagte, geh zurück und ordne dich ihr unter. So, da musste der Engel des Herrn kommen, sonst wäre sie ja nicht zurückgegangen. Das war schwer für sie. Wir finden das, als Jakob dem Herrn einen Altar baut, als Jakob diese Leiter sieht, als Gott mit ihm spricht, dann spricht wer mit ihm? Der Engel des Herrn. Das heißt, wenn wir durchs Alte Testament gehen, sehen wir immer und immer wieder, als Abraham eine Mittagspause unter dem Baum hält und auf einmal drei Männer kommen und einer dann mit ihm spricht und dann sagt er zum Beispiel, wo ist deine Frau Sarah? Und dann weiß er, dass sie gelacht hat und dann sagt er, und dann sprach der Herr, sollte mir ein Ding unmöglich sein oder du hast gelacht. Und als dann die zwei Engel nach Sodom gehen, bleibt Abraham mit dem Herrn, heißt das, und spricht mit dem Herrn. Das heißt, ein Mann von dem war der Herr, das war der Engel des Herrn. Die anderen zwei waren Engel, hohe Engel, die gingen nach Sodom, haben Lot und die Familie rausgeholt und haben die Stadt vernichtet, richtig? Aber der eine Engel war Engel des Herrn. Und als Abraham ihm sah, was machte er? Er hat das beste Essen aufgetischt, das man auftischen konnte. Keine Mühe gescheut, er wusste sofort, wer da war. Er hat als Knecht und Diener, er wusste, der Herr besucht ihn. Und er wusste mit ihm, er sprach und sagt, Herr, du willst doch nicht, du hast doch versprochen. Wir kennen dieses Gebet des falschen Abrahams um seine Familie. Aber da ist immer deutlich, dass dieser eine Mann, von dem das hieß, und auf einmal heißt es, und Abraham blieb bei dem Herrn und sprach mit dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abraham. Das heißt, da ist der Engel des Herrn, und als Abraham mit ihm spricht, hört er wen? Den Herrn. Und er redet nicht und sagt, sagt man dem Herrn als Dolmetscher? Komisches Wort, Dolmetscher. Dolmetscher ist viel besser, finde ich. Ja. Okay, Alfred, du bist bei mir. So, sondern er muss nicht erst sagen, okay, ich höre vom Herrn und sage es dir und ich sage dann dir, sondern da redet der Herr durch ihn in einer Vollmacht, in einer Klarheit, dass für die kein Zweifel, es ist der Herr, der redet. Es ist der Herr, der redet. Aber wir wissen, dass kein Mensch, wenn Gott redet, es hören kann. Kein Mensch kann es hören und am Leben bleiben. Unmöglich. Denn wenn Gott redet, ist es wie eine Donnerstimme. Wie Brausen, kennt ihr das, dass Gott am Berg gesprochen hat und alle sagen, Furcht und Zittern, nicht reden, wir sterben, bitte, brauchen wir ein Dolmetscher. Ich übe es besser, bis ich es kann. Wir brauchen einen Übersetzer. Und dann muss Mose fungieren als Übersetzer. Aber selbst Mose, als er auf den Berg geht, von wem hat er die Tafeln bekommen? Mit wem? Wie hat er denn mit Gott geredet und Gott mit ihm? Durch den Engel des Herrn. All das ist oft, kein Mensch kann Gott hören, es sei denn, Gott spricht. Als Mose, Gott begegnete am brennenden Busch. Wer hat da geredet? Und das heißt, der Engel des Herrn. Und da sagt der Engel des Herrn, ich bin, der ich bin. Jahwe ist mein Name. Versteht ihr? Engel sagt nicht, übrigens, ich bin nur ein Engel. Ich bin, der ich bin. Das heißt, es ist wie eine Manifestation, wie eine Hülle. Es sieht wie ein Engel, wie ein Mann, aber letztendlich ist es widerspiegelt und repräsentiert dieser Engel den Herrn. Oder der Herr redet durch ihn. Ich möchte euch eine herrliche Stelle kurz zeigen, die wunderbar ist. Und zwar wahrscheinlich die beste Erklärung für den Engel des Herrn findet ihr im Buch Richter. Das heißt, ihr müsst ein bisschen zurückgehen in eurer Bibel. Buch Richter. Nach Josua, richtig? Und wenn ihr mit mir Kapitel 13 aufschlagt, finden wir die Geburt von dem mächtigen, starken Mann Simson, der groß wurde, lange Haare hatte und ein Retter, ein Richter war. Und die Geschichte kennen wir und das Ende, ich denke, die meisten von euch auch. Es geht jetzt aber nicht um ihn, sondern es geht um seine Eltern. Lest mit mir ab Kapitel 13, ab Vers 1. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Nur nebenbei, das ist das Muster, gell? Ich sage, sobald in meinem Leben Philister auftauchen, weiß ich, ich muss Dinge mit dem Herrn klären. So, ich habe viele Philister, die sehen unterschiedlich aus. So, das ist nicht der Grund, weil die Philister stärker werden, sondern weil der Herr ihnen erlaubt. Das ist der Grund. Also, Vers 2. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und gebärst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Das klingt ja schon wie bei der Geburt Jesu, gell? Ein Weihnachtstext. Jemand hat das schon in dieser Weise auch erlebt, natürlich nicht in der, wie die Maria erlebt hatte, dass eine Jungfrau schwanger wird. Das ist nur einmal passiert. Vers 4. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank. Aha, jetzt wissen wir es, in der Schwangerschaft nicht gut. Und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazaräer Gottes soll der Junge sein. Das heißt, er wird abgesondert von klein auf und wird Gott gehören. Als Bild und als Zeichen für Gottes Absonderung sollen dann die Haare dienen. Nur nebenbei, warum das? Nicht, weil es so männlich war, lange Haare. Wir wissen, das eigentlich gehören die Frauen, gell? Lange Haare. Warum hat aber Simson die lange Haare haben müssen? Was ist... wozu hat der Herr den Frauen die langen Haare gegeben, abgesehen, dass sie so schön sind und dadurch toll aussehen? Warum hat er sie gegeben? Ein Schleier. Und wir kennen diese ganze Geschichte mit den Kopfbedeckung. Wir kennen die Geschichte bei Rebekka, richtig? Als Abraham für seinen Sohn Isaak, ist das die Rebekka gewesen? Rebekka aussucht und dann der Knecht die Rebekka mitnimmt und zu Isaak bringt. Und als Isaak sie zum ersten Mal sieht oder sie den Isaak, dann heißt es, dann nahm sie ein Tuch und bedeckte sich, ein Schleier. Und dann sagte, von nun an gehöre ich nur noch ihm. Das bedeutet, das Bild ist folgendes, ich bin für keinen Mann mehr offen. Das heißt, meine Pracht, meine Schönheit sollen keiner sehen, nur noch mein Mann. Das ist das Bild. Übrigens damals, okay, das Bild. Ich gehöre meinem Mann. Heute kriege ich nicht ab. Heute ist es das. Wenn man sowas trägt, wenn man sagt, hey, wie sieht's aus, dann sagst du so, fertig, ist klar, ich gehöre jemandem, Finger weg. Das war das Bild. Das heißt, es ist ein Bild, ich gehöre und nur noch für. Als Gott Simson die lange Haare gibt, wisst ihr, was er ihm gibt? Ein Schleier. Von Anfang an sagt, er gehört mir. Vielleicht standen Frauen früher nicht auf Männer mit langen Haaren. So, ich weiß nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es war ein Bild dafür, dass er Gott gehörte. Okay? So, ihr Jungs, nur lange Haare wachsen lassen, wenn Gott von Geburt euch absondert. Also, dann heißt folgendes, Vers 6. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Und sein Aussehen war wie das Aussehen eines Engelgottes. Sie sieht ihn, der redet mir. Wir wissen, das ist der Engel Gottes. Und die sagt, das war ein Mann, aber der sieht aus wie ein Engel Gottes. Was ist hier los? Jetzt passiert Folgendes. Die kriegen Panik. Der Mann kriegt Panik. Die können das nicht einordnen. Vers 8. Da betete Menoach zu dem Herrn und sagte, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Jungen, der geboren werden soll. Wie schön er glaubte, gell? Er glaubte. Und Gott hörte auf die Stimme Menoachs und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau. Schaut mal wiederum, was passiert. Er sagt, wir wollen verstehen deinen Willen. Gott, bitte, gib uns Verständnis. Und Gott gibt Verständnis. Wie gut ist unser Herr, oder? Wir sollen bitten, wer bittet, dem wird gegeben. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Also Gott sendet diesen Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn kommt noch einmal und erklärt ihn und so weiter und so fort. Die Geschichte ist lang, die Zeit ist kurz. Und ich nehme euch mit hinein in Vers 16. Doch der Engel des Herrn sprach zu Menoach, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem Herrn. Menoach hatte nämlich nicht erkannt, dass das der Engel des Herrn war. Er sah einen Mann Gottes, aber sah keinen Engel. Also versteht ihr, da stand nicht ein Mann mit Flügel rechts und links. Das war nicht das Bild. Die sahen einen Mann in einer Art und Weise, wo sie wussten, das ist ein besonderer Mann. Irgendwas Heiliges, Herrliches. Aber es ist noch keine Ahnung, dass es nämlich der Herr war. Und jetzt schaut man, es geht weiter. Menoch hatte eben nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Da sagte Menoch zu dem Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Oh, ich kriege Gänsehaut, ehrlich. Du kannst ihn nicht fassen. Schaut, wenn nicht, ich bin Engel übrigens nur. Nein, mein Name ist zu wunderbar. Da steht, offenbart sich der Herr diesen Mann in einer Art und Weise, dass er es nicht fassen kann. Gell? Der Herr der Herrscher kam in diese Welt. Er war da. Und sie sahen ihn und die sahen wen? Ein Mann von Nazareth, ein Schreiner. Er kannte nicht seine Herrlichkeit. Nur als einmal sie aufblitzen ließ auf dem Berg der Verklärung, oder? Da sahen sie diese Herrlichkeit. Und wollten da bleiben. Vers 19. Danach Menoach das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opfert es dem Herrn auf dem Felsen. Also er weiß, wem muss das opfern? Dem Herrn, nicht dem Mann. Nicht ihn ehren. Also einen Menschen, den Herrn ehren. Dann heißt es weiter, er aber vollbrachte Wunderbares. Und Menoach und seine Frau sahen zu. Und es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf, also wieder zurück in den Himmel. Menoach aber und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn aber erschien Menoach und seine Frau nicht mehr. Da erst erkannte Menoach, dass der Engel des Herrn es war. Und Menoach sagt zu seiner Frau, schaut mal, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Wir müssen sterben. Niemand kann Gott schauen und am Leben bleiben. Es ist offensichtlich, spätestens als das Opfer dargebracht war und der Engel des Herrn in den Himmel auffuhr, wer da sie besucht hat, wer hat ihnen das offenbart. Und sie haben Panik, sie müssen sterben. Aber die Frau ist immer ein bisschen schlauer als der Mann. Vers 23. Aber seine Frau sagte zu ihm, Wenn es dem Herrn gefallen hatte, uns zu töten, so hätten wir uns aus unserer Hand nicht Brandopfer und Speisopfer angenommen. Und er hätte nicht dies alles sehen lassen und uns jetzt nicht so etwas hören lassen. Oh, was für eine herrliche Nachricht. Wenn der Herr uns töten wollte, hätte er uns schon längst getötet. Aber schau, was er uns Gutes getan hat. Er hat uns das alles sehen lassen. Er hat uns das erleben lassen. Er hat es uns mitteilen lassen. Er hat es aus der Hand angenommen. Er will uns nicht töten. Gute Nachricht, oder? Der Herr hat uns angenommen. Sie dürfen den Herrn sehen und der Herr nimmt uns an. Liebe Geschwister, das ist unser Herr. Das ist unser Herr, unser Herr Jesus Christus. So, das ist die Geschichte. Und ich für mich eine der deutlichsten Geschichten, die klar macht, dass der Engel des Herrn unser Herr selbst ist. Es ist Gott, der da redet. Es ist nochmal etwas anderes, wenn zum Beispiel Michael kommt. Es ist etwas anderes, wie Gabriel kommt, die in ihrer Herrlichkeit als Fürsten der Engel so gewaltig waren, dass jeder, der sie sah, auch zu Füßen fallen würde. Aber das ist nochmal eine andere Dimension. Das ist nochmal weit größer. Also, wenn wir Sacharja aufschlagen, wir enden wieder mit Sacharja, wo wir herkommen. Wenn wir Sacharja aufschlagen, dann wissen wir, wer bei Sacharja stand. Wer dieser Mann ist im Talgrund bei den Myrten, wer mit ihm redete und wer über die Dinge sprach, die das Volk Gottes betreffen. Der darüber sprach, was der Ausgang ist des Volkes, der darüber sprach, was mit Israel, mit Jerusalem, was mit dem Berg Zion passieren wird. Und versteht ihr, wer redet da? Christus. Der präexistente Christus. Versteht ihr, wenn Jesus sich Sacharja offenbart, was wird er denn offenbaren? Über was wird er denn reden? Über die Dinge der letzten Tage. Das, was dann passiert mit dem Volk, mit dieser Stadt. Und wir werden nächste Bibelstunde sehen, wie diese Verheißung Gott versprochen hat und was damit verbunden ist. Auf welche Art und Weise werden wir da hineingenommen, in den Ratschluss und die Verheißung Gottes, die uns auch gelten. Und auf welche Art und Weise wird es uns präsentiert in einem Traum, in einer Vision. Wir werden sehen, wie der Engel des Herrn mit diesem Herrscher kommuniziert. Dann werden wir sehen, wie der Engel des Herrn mit dem Herrn kommuniziert und mit dem Sacharja kommuniziert. Und was da gesagt wird, was da verheißen wird, was versprochen wird, das machen wir dann in der nächsten Bibelstunde. Und ich will versprechen und hoffe, ich werde es nicht brechen, dass ich dann nicht wieder in die Epheser gehe oder so, sondern dass wir dann hier wieder starten und uns da anschauen, was erklärt und zeigt uns dieser Engel des Herrn, der Herr selbst. Danke, dass ihr fleißig zugehört habt. Ich möchte beten.